So, guten Morgen miteinander. Schön, dass ich wieder hier bei euch sein darf. Mein geplanter Einsatz im vergangenen April ist Corona-bedingt ausgefallen. Mein geplanter Einsatz vor einem Jahr im April ist wegen einer Erkrankung meinerseits ausgefallen. So stand ich also das letzte Mal vor 2 Jahren bei euch, vor euch. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Das Wort Corona wurde zum meistgebrauchten Wort im Alltag. In der Sendung Fenster zum Sonntag sagte der gläubige Psychiater und Psychotherapeut Dr. Hans-Rudolf Pfeiffer, manche unter euch kennen den Namen Samuel Pfeiffer, Hans-Rudolf Pfeiffer, über das Coronavirus und die Corona-Angst. Ich zitiere: Das Coronavirus ist Horror und Faszination zugleich. Es kommt praktisch aus dem Nichts und ist in kürzester Zeit fast im hintersten Winkel der zivilisierten Welt zu finden. Es hat kein Bewusstsein, aber rüttelt alle auf. Es hat keine eigene Absicht, aber durchkreuzt die Absichten von Milliarden von Menschen. Es kennt kein Ansehen der Person und kann jeden betreffen, unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialem Status, Parteizugehörigkeit, Hautfarbe, nationalen Grenzen oder Religionen. Es bewegt sich selbst nur auf kurzen Distanzen, also vom Maul in die Lunge, oder? Bewegt sich nur auf kurzen Distanzen, aber holt tausende Langstreckenflüge vom Himmel. Und es hat für den Umweltschutz aktuell mehr bewirkt als alle Konferenzen und Demonstrationen zusammen. Es hat keinen Machtanspruch und zwingt dennoch die Mächtigsten in die Knie bzw. auf die Knie. Zitat Ende. Ehre Vater und Mutter. So der Titel meiner heutigen Predigt. Nun könnten manche unter euch denken, hey, ich bin im falschen Film. Das ist doch eine Muttertagspredigt. Und dann noch im klassischen Gottesdienst. Wäre doch wichtiger im zweiten OG. Da sind viel mehr Kinder und Jugendliche, die sollten hören, das mit der Ehre von Vater und Mutter. Ja, vor etwas mehr als 3 Monaten feierten wir Muttertag. Das ist so. Jeder Mensch hat eine Mutter, die ihn einmal genährt, gehalten, geliebt hat. Dank dieser Zuwendung, dieser Liebe, Fürsorge konnten wir zu dem werden, was wir sind. Sich dieser Mutterliebe zu erinnern, sie zu vergegenwärtigen, für sie zu danken, das ist etwas Wertvolles. Diese Dankbarkeit oder dieser Dankbarkeit am Muttertag bewusst Raum zu geben, das ist sicher etwas Schönes. Meine Predigt heute hat zwar auch etwas mit Müttern zu tun, aber nicht im Sinn des Muttertages, sondern einfach als Elternteil, Vater und Mutter. In meiner Predigt ist heute Elterntag. Und das ist jeder Tag des Jahres, 365 Mal und nicht nur am zweiten Sonntag im Mai. Um Kinder geht es natürlich auch. Aber nicht um Kleinkinder und Jugendliche. Von denen ist nämlich in der Bibel im Zusammenhang mit dem 5. Gebot nirgends die Rede. Es sind die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen, um deren Verhältnis zu den Eltern geht es heute. Ich lese den Predigttext aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Nach katholischem Verständnis und Zählweise ist das Gebot, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, das 4. Gebot. Für die Reformierten ist es das 5. Gebot. Wichtig ist, Reformierte und Katholische haben dieselben 10 Gebote, nur die Zählweise unterscheidet sich. Und ich werde jetzt in reformierter Tradition dieses Gebot als fünftes Gebot bezeichnen. Dieses Gebot, seine Eltern zu ehren, ist leider ein sehr notwendiges Gebot. Es handelt sich, wie das eigentlich jedes Gebot Gottes deutlich macht, um etwas, das nicht selbstverständlich ist. Würden wir diese Gebote nämlich automatisch befolgen, dann hätte sie Gott nicht erwähnen müssen. Schließlich muss ja keinem Menschen gesagt werden, er soll atmen. Jeder atmet, das funktioniert automatisch. Also es wäre doch ein Unsinn, ein Gebot zu erlassen, du sollst atmen. Man könnte höchstens sagen, du sollst keine schlechte Luft einatmen. Oder du sollst deinen Atem nicht zum Rauchen gebrauchen und dadurch deine Gesundheit gefährden. Nein, was Gott mit dem fünften Gebot meint und fordert, ist sehr nötig. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Generationenkonflikten. Und selbst die Bibel gibt uns diesbezüglich sehr viele Geschichten. Dazu einige Beispiele. Und ihr werdet merken, anders als vielleicht bei einer Muttertagspredigt, ist das heute keine Wohlfühlpredigt. Die hinterhältigen Töchter Lots. 1. Mose 19, Verse 30 bis 38. Also Lot, nachdem seine Frau in bekannter Manier gestorben ist, er flüchtet mit seinen Töchtern aus Sodom. Sie lebten in einer Höhle, weit und breit waren keine Männer in Sicht, aber die beiden Töchter wollten unbedingt eigene Kinder. Sie gaben ihrem Vater tüchtig Alkohol zu trinken, und als er nicht mehr wusste, wie ihm geschah, schliefen sie mit ihrem Vater, und das machten sie zweimal. Und jede gebar einen Sohn. Haben sie ihren Vater geehrt? Die scheinheiligen Söhne Jakobs ist für mich sowieso der Gipfel dieser Geschichte. Also, das ist eine unfassbare Geschichte. Da verkaufen die Söhne Jakobs ihren eigenen Bruder, den Lieblingssohn des Vaters, den Josef. Eigentlich wollten sie ihn ja töten. Aber warum auch töten, wenn man noch Geld verdienen kann? Jedenfalls, also sie verkauften ihn. Und jedenfalls tränkten sie Josefs Kleid mit Tierblut, erzählten ihrem Vater, ein wildes Tier hätte seinen Lieblingssohn getötet. Und jetzt kommt der Gipfel von dem. Nachdem sie den Vater so schamlos angelogen hatten, lesen wir im 1. Mose 37, Vers 35, alle seine Söhne und Töchter, also eben die Brüder, nicht, die ihn verkauft haben und den Vater schamlos belogen haben, alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Das ist doch wirklich eine scheinheilige Bande. Haben sie ihren Vater geehrt? Aber es geht weiter. Die hemmungslosen Söhne Elis, 1. Samuel 2, 12 bis 36. Elis Söhne nutzen ihre Stellung als Priestersöhne hemmungslos aus. Im 1. Samuel 2, Vers 12 steht, die eigenen Söhne von Eli missbrauchten ihr Priesteramt. Sie kümmerten sich nicht um den Willen des Herrn. Die Söhne achteten weder die Opfergaben, noch war ihnen ein reines Leben wichtig. Sie schliefen mit vielen Frauen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten. Eli versuchte sie zu ermahnen, aber sie ließen sich von ihm nichts sagen. Und so lesen wir im 1. Samuel 2, Vers 25, doch die Söhne Eli hörten nicht auf ihren Vater. Geht aber weiter. Die bestechlichen Söhne Samuels. Also Samuel hatte die Geschichte mit Eli und seinen Söhnen miterlebt. Wie sagt man in der Schweiz? Mit überhaupt. Also der Aber der hatte dieselben Probleme. Seine Söhne gingen eigene Wege. Und im 1. Samuel 8, Vers 3 heißt es, sie folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern sie suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in ihrem Urteil beeinflussen. Und ich weiß nicht, ob es ein Höhepunkt ist. Der rebellische Sohn Davids. 2. Samuel 15, Verse 1 bis 2 und folgende. Also ich meine, auch der David hatte natürlich viele Probleme mit seinen Kindern. Aber ich greife jetzt den einen heraus. Der Absalom, nicht? Absalom, der plante einen Aufstand gegen seinen Vater. Das ging so weit, dass David seinen Palast verlassen musste. Absalom schändete sogar Davids Frauen in aller Öffentlichkeit. Absalom wäre bereit gewesen, seinen Vater zu ermorden, um seine Macht zu sichern. Doch er kam im Krieg gegen Soldaten von David um. Aber die Reaktion Davids auf den Tod seines Sohnes, der ihn von Grund auf hasste, die Reaktion Davids zeigt, wie vielschichtig Eltern-Kind-Beziehungen sein können. Wir lesen im 2. Samuel Kapitel 19, Vers 1, der König, also David, der König war tief getroffen. Er stieg zur Wachstube über dem Tor hinauf und klagte, mein Sohn, Absalom, mein Sohn, mein Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Mein Sohn, mein Absalom. Nicht wahr? Wir könnten jetzt weiterfahren. Das waren einfach Beispiele aus dem Alten Testament über Generationenkonflikte, wo so klar ist, dass die Kinder, in einem Fall zwei Töchter, im anderen Fall die Söhne. Die haben ihren Vater nicht geehrt. Und wir sehen also, wie notwendig dieses fünfte Gebot ist. Wir sehen, wie viel Leid verhindert werden könnte, wenn man sich daran hielte. Und weil das so ist, so wichtig ist, wird dieses Gebot mehrfach auch im Neuen Testament aufgegriffen. Nur als Beispiel. Paulus schrieb den Ephesern in Epheser Kapitel 6, Vers 2, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Etwas Tröstliches haben diese Geschichten für die Eltern. Bei Gott ist man nicht abgeschrieben, wenn die Kinder querschlagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Solange wir als Eltern zum Beispiel uns nicht Vorwürfe machen müssen über unser Verhalten und so weiter, müssen wir einfach immer vor Augen haben, Gott behält sie in seinem Dienst. Und durch den Propheten Hesekiel sagt Gott, Hesekiel 18,20, nur, es ist hart, und die Bibel ist ja voll von harten Sprüchen, nicht? Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Der Sohn soll nicht für den Vater büßen und der Vater nicht für den Sohn. Das ist in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Aussage Gottes, nicht wahr? Die uns auch vor Selbstzerfleischung bewahren soll. Ja nun, also, jetzt habe ich euch geschildert, einige Fälle, wo Kinder ihre Eltern nicht geehrt haben. Und jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, wie ehrt man jetzt die Eltern? Ich meine, aufzeigen, was falsch lief und was falsch läuft, das ist bekanntlich immer einfacher, als zu sagen, wie man es richtig macht. Nun, das ist heute nicht ein Elternsymposium. Ich kann euch auch nicht sagen, wie man es genau richtig macht. Aber versuchen wir es einmal. Die Eltern ehren heißt, ihnen mit Respekt zu begegnen. Die Eltern verdienen unseren Respekt. Es ist ein Naturgesetz, das auch in den Geboten festgeschrieben ist. Sie haben uns gezeigt. Wir haben, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, sehr viel gemeinsam mit ihnen. Eltern verdienen unseren Respekt bis ins hohe Alter. Denn auch wir werden einmal älter. Respekt gegenüber den Eltern ist vor allem auch in unserer heutigen Gesellschaft sehr wichtig. In den Sprüchen steht, Sprüche 23, 22, achte deinen Vater und deine Mutter, du verdankst ihnen das Leben. Hör auch dann noch auf sie, wenn sie alt geworden sind. Die Eltern ehren heißt, Verantwortung zu übernehmen. Das wird in der heutigen Gesellschaft zwar erst mit zunehmendem Alter nötig. Wir haben uns so eingerichtet, dass wir möglichst lang selbstständig leben können, unabhängig leben können. Für viele ältere Menschen ist das das höchste Gut, auf niemanden angewiesen zu sein. Aber mit zunehmendem Alter ändert das oft. Und es ist dann in der Verantwortung der jungen Menschen, für die ältere Generation zu sorgen. Wir sollen das nicht so machen wie die Pharisäer. Die haben nämlich in ihrer egoistischen Frömmigkeit einen Weg gefunden, sich aus dieser Verantwortung herauszustehlen. Jesus prangert das an. Und zwar in Matthäus 15, Verse 5 und 6. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr lehrt, man könnte zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was euch eigentlich gebührt, nicht wahr? Von mir als Kind, nicht? Alles, was euch zustehen würde, das erkläre ich zur Opfergabe. Und dann brauche man seine Eltern nicht mehr unterstützen, sagt Jesus zu den Pharisäern. Also ich denke schon, es kann zeitaufwendig werden, wenn man für betagte Eltern sorgen muss. Aber es ist Teil unseres Lebens und in den Augen Gottes ist das keine Zeitverschwendung. Die Eltern ehren heißt nicht, sich bestimmen zu lassen. Das Gebot kennt Grenzen. Die Eltern ehren bedeutet nicht, dass wir unser Leben bestimmen lassen sollen von den Eltern, bis sie sterben. Das kann zu ganz schlimmen Verhältnissen führen, wenn Eltern das Leben der Kinder bestimmen wollen. Es wird im Gebot, im fünften Gebot von den Kindern keine abgöttische Verehrung und Unterwürfigkeit gefordert. Sie sollen einfach die Wichtigkeit der Eltern für ihr Leben anerkennen und respektieren. Aber sie sollen sich eine eigene Meinung bilden, ihr eigenes Wesen entwickeln und zu mündigen Menschen heranwachsen können. Gott hat es so vorgesehen, dass sich die Kinder von den Eltern spätestens dann trennen, wenn sie heiraten. Im 1. Mose 2, Vers 24 heißt es, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins. Mit Leib und Seele. Also hier geht es nicht nur, aber auch um die räumliche Trennung. Nein, sondern vielmehr eine innerliche Trennung. Die beiden bilden eine neue Einheit. Sie müssen die Eltern verlassen. Aber genauso wichtig ist es, dass die Eltern sie loslassen. Also jetzt haben wir gehört, du sollst Vater und Mutter ehren. Wir haben gehört, dass wir haben an Beispielen haben wir gesehen, wie das also nicht sein soll. Wir haben es gehört, dass mit dem Verlassen von Vater und Mutter, dass hier eine Trennung, eine auch sichtbare Trennung stattfinden soll. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, das fünfte Gebot, das regelt das Verhältnis zwischen den Kindern und den Eltern. Aber Gottes Gebot, das Gebot, ihn zu lieben, ihn zu ehren, den himmlischen Vater, nach seinen Geboten zu leben, seinen Willen zu erkunden und nach seinem Willen zu leben, dieses Gebot steht über dem fünften Gebot. Und somit heißt es klar, die Eltern ehren heißt nicht, Gottes Reich zu vernachlässigen. Jesus sagt etwas, was scheinbar das fünfte Gebot aufhebt. Er sagt in Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Sehen wir, Vater und Mutter oder verlassen, Kinder, Frau. Und Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 29, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Verstehen Sie, dieses Gebot der Folgsamkeit, der Gefolgschaft gegenüber Gott steht höher als das fünfte Gebot, von dem ich euch jetzt immer noch etwas mehr erzählen möchte. Gott gehört immer der erste Platz. Die Eltern gehen nicht unter allen Umständen vor. Und das sogenannte Familienleben auch nicht. Das Reich der Familie ist nicht wichtiger als das Reich Gottes. Und das musste Maria, die Mutter von Jesus, auch lernen. Nun, wir kennen das. Jesus schuf sich mit seiner Predigten und Wundern wahrlich keine Freunde. Diejenigen, die das Sagen hatten, die wollten das gar nicht hören. Und ich will das illustrieren an einem Beispiel. Es gibt mehrere Beispiele dafür als ein Beispiel. Jesus berichtete über die Macht, über den Sabbat. In Matthäus 12, Vers 9 bis 14, da geht es darum, dass Jesus am Sabbat heilte. Den Mann mit der verdorrten Hand. Aber am Ende dieses Verses heißt es, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat darüber, wie sie ihn umbrächten. Verstehen Sie? Jesus hat sich an manchen Orten keine Freunde gemacht. Jesus sieht sich jetzt zunehmend der Verleumdung durch die Pharisäer ausgesetzt. Denn diese fürchteten zunehmend um ihre Vorrechte. Denen war die weltliche Macht und der weltliche Einfluss wichtiger als die geistliche Wahrheit. Noch dazu, wenn die geistliche Wahrheit ihre Scheinheiligkeit aufdeckt. Und das war der Moment, als Jesu Mutter und seine Geschwister beschlossen, ihn zurechtzuweisen und nach Hause zu holen. Markus sagt wörtlich, Markus 3, Vers 21, und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Also seine Brüder und Schwestern kamen in der Absicht, ihn nach Hause zu holen. Wir wissen sicher, dass Jesus 4 Brüder hatte, Jakobus, Josef, Simon und Judas, und mindestens 2 Schwestern, denn in der Grammatik, das heißt, und seine Schwestern, also Mehrzahl, sind es halt mindestens 2. Maria wusste natürlich um die Göttlichkeit Jesu. Aber Maria war Mutter. Maria war Mutter, auch im irdischen Sinn. Sie hatte Angst und sie wollte ihr Kind vor Problemen bewahren. Nun, kurzerhand packte sie die Kinder zusammen sie wollte Jesus aufsuchen. Aber da war kein Durchkommen. Jesus hat gepredigt in einem Haus und dieses Haus war übervoll. Also schickte Maria einen Mann hinein, der Jesus benachrichtigen sollte. Dieser sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Matthäus 12, Vers 47. Aber jetzt die Reaktion von Jesus. Jesus sagt jetzt nicht, oh ja, meine Mutter, oder Entschuldigung, ich muss rasch hinaus. Nein, sagt er nicht. Jesus brach seine Rede nicht ab. Er ging nicht sofort zu seiner Mutter. Jetzt war einer der schmerzlichsten Momente in seinem Leben für ihn gekommen. Er musste seinen göttlichen Beruf und seine Berufung gegen Mutter und Geschwister behaupten. Und Jesus sagte dem Mann, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Matthäus 12, 48. Und dann, wie es heißt, streckte Jesus die Hand aus, wies auf seine Jünger, auf die Zuhörer und fuhr fort. Seht, das sind meine Brüder, meine Schwestern, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und jetzt ist die Frage, verleugnet Jesus in diesem Moment seine Familie, seine Geschwister, also die späteren leiblichen Kinder von Maria und Josef? Vor allem aber seine Mutter, nicht wahr? Ehrt Jesus durch seine Antwort seine Mutter, die viele Entbehrungen auf sich genommen hat? Man denke nur an die Flucht nach Ägypten und die Rückkehr in Angst, die dann doch nicht nach Bethlehem, sondern nach Nazareth führte. Aber eben, wie ich schon andeutete, Eltern und Kinder sind nicht der letzte Maßstab und auch nicht der einzige Lebenssinn. Sie stehen unter Gott, sonst werden sie zu Götzen. Aber auch die Eltern sind in der Pflicht. Nicht wahr? Es gibt ein natürliches Gesetz, das würde ich sagen. Die Eltern haben das Kind quasi zur Welt gebracht und aufgezogen und so weiter. Und da gibt es ein natürliches Gesetz, das ist im 5. Gebot festgehalten. Aber, ich meine, irgendwie müssen sich die Eltern ja auch ihrer Ehre würdig erweisen. Auch die Eltern sind in der Pflicht. Das Gebot, das uns anweist, Vater und Mutter zu ehren, steht nicht im luftleeren Raum, sondern ist eben im Wort Gottes eingebettet. Gott nimmt nämlich auch die Eltern in die Pflicht. Wer Ehre für sich in Anspruch nimmt, der muss sich dieser Ehre würdig erweisen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Du hast uns vorhin die Geschichte, eine modernisierte Form des verlorenen Sohnes, erzählt, eine kleine Geschichte. Ein verärgerter Vater bestraft seinen circa 9-jährigen Sohn. Heute, am Sonntagnachmittag, bleibst du in deinem Zimmer und schreibst aus der Bibel, sagen wir, Epheser 6, die Verse 1 bis 6, 20 Mal ab. Die Verse 1 und 2 haben wir jetzt schon gesehen. Also in den Versen 1 und 2 heißt es, ihr sollt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, denn das ist das erste Gebot, dem eine Verheißung folgt. Also nach circa 1,5 Stunden hat der Sohn die Strafarbeit erledigt und entlastet überreicht er das seinem Vater, und der Vater hofft, dass seine kluge Idee, nicht wahr, also quasi das eine mit dem anderen zu verbinden, gefruchtet hat, und fragt seinen Sohn: Nun, mein Sohn, welcher Vers hat dir denn am meisten zu sagen gehabt? Und dann sagt er, der Vers 4. Und der Vater, der kann sich nicht mehr so erinnern, was dort steht, und er schaut neugierig auf das Schreiben seines Sohnes und muss lesen: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Aha. Ich denke, es hat der Vater auch noch was gelernt. Ja, kommen ein paar wichtige Sachen. Und nicht alle kennen ihre Eltern. Vielleicht noch schlimmer, sie wurden von den Eltern verstoßen und verachtet. Es gibt Mütter, die ihre Kinder hassen. Väter, die ihre Kinder misshandeln und verlassen. Was kann man da sagen? Ich meine, das kann die Kinder ein Leben lang schwer belasten. Und die Bibel kennt einen wunderbaren Trost. Und der Trost steht im Psalm 27, Vers 10. Wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Und in Jesaja finden wir einen Zuspruch, der für jeden gilt, der Jesus liebt. Gott sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie im Leib getragen hat? Und selbst, eben dieser Satz, und selbst, wenn sie es vergessen könnte, sagt Gott, ich vergesse euch nicht. Gott vergisst dich nicht. Auch wenn du deine Eltern aus welchen, oder wenn dich deine Eltern aus welchem Grund auch immer verlassen haben. Es hat schlimme Folgen, wenn Kinder ihre Eltern vergötzen müssen. Komischer Ausdruck, nicht? Aber sie zu Götzen machen, indem sie alles tun, einfach nur damit, ja, damit sie in den Augen ihrer Kinder die letzte Autorität darstellen. Aber ebenso schlimm ist es, wo die Eltern ihre Kinder zu Götzen machen. Nicht wahr? Da schaden die Eltern ihren Kindern unter dem Vorwand der äußersten Liebe. Wer aber seine Eltern ehrt, so wie Gott das gerne hat, der darf einen großen Segen erwarten. Und Paulus betont, dass insbesondere indem er betont, dass dem Gebot ein Versprechen folgt. Nicht? Das ist ja so bei den anderen Geboten. Er sagt, du sollst nicht morden, dann kommt nichts mehr, oder? Aber hier heißt es nämlich, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Dann wird es dir gut ergehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. In Jesu heiligen Namen. Amen. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus Christus, danke hast du uns dieses Gebot gegeben, welches die Verhältnisse, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, zwischen Eltern und Kindern regeln, Herr. Und wenn wir dieses Gebot richtig verstehen, geht es nicht darum, dass das fünfjährige Kind seinen Eltern folgen soll. Ja, schon. Aber hier geht es um weitaus mehr, um Größeres. Einfach, dass wir durch unser Verhalten unsere Eltern ehren sollen. Dass wir als Eltern auch unsere Pflichten wahrnehmen müssen. Herr, ich danke dir, dass wir das von dir wissen, Herr. Aber auch, dass wir wissen, dass das Gebot der Liebe zu dir und einfach, dass wir deinen Willen tun, Herr, dass das über dem fünften Gebot steht. Du verheißt uns den Himmel, wenn wir dich an erste Stelle setzen. Amen.